Herzlich willkommen zum R&G. Zeit für Neues. Immobilien- und Investment-Podcast.
Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Heute wieder mit einer schönen Interview-Folge. Ich bin heute hier bei uns im Büro und habe einen Kunden und Freund hier sitzen, der gerade dabei ist, ein Mehrfamilienhaus zu prüfen. Und wir sind gerade so im Gespräch gewesen und ich fand den Workflow eigentlich ganz interessant und ich glaube auch die Inhalte, sodass einige der Zuhörer da draußen vielleicht für sich auch noch ein bisschen was mitnehmen können. Und da habe ich ganz spontan gefragt, ob der liebe Jonas nicht Lust hat, am Podcast teilzunehmen. Deswegen herzlich willkommen, Jonas. Schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank für die spontane Einladung, fürs Überrumpeln. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Cool. Möchtest du vielleicht ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist, was du so machst?
Mhm. Sehr gerne. Ich bin Jonas, ich bin 29 Jahre alt und bin Produktionsleiter für ein Unternehmen oder bei einem Unternehmen in Werdohl. Ich habe da dort meine Lehre gemacht. Nach der Lehre habe ich neben dem Beruf studiert. Erst mein Bachelor, dann mein Master. Bin da jetzt seit knapp 13 Jahren tätig und beschäftige mich seit circa 3 bis 4 Monaten intensiver mit dem Thema Wohnimmobilien, Bestand aufbauen, die erste Immobilie vielleicht selber kaufen. Und so sind wir ja auch in Kontakt gekommen.
Mhm. Willst du ein bisschen was dazu sagen? Also hast du vorher schon Erfahrungswerte sammeln dürfen mit Immobilien? Hast du irgendwie schon aus dem Familienkreis einen Immobilienbestand, hast du da irgendwas mitbekommen oder ist das Thema für dich komplett neu gewesen?
Also vom Grundsatz her, damals in meiner Kindheit war es so, und unsere Eltern haben sich damit beschäftigt, mal ein Haus zu kaufen, man selber wohnt in einer Wohnung, man zahlt Miete. Also klar, das Thema Wohnimmobilien oder Wohnen spielt, glaube ich, in jedem Leben eine Rolle. Aber im näheren Umkreis oder im engeren Familienkreis gibt es jemand, der eine Wohnimmobilie hat, diese vermietet. Und da bin ich so richtig auf das Thema aufmerksam geworden. Wie geht man eigentlich damit um? Was bedeutet das eigentlich, jemandem Wohnraum zur Verfügung zu stellen und im Gegenzug eben eine Miete als Einnahme zu haben? Mhm. Und so bin ich auf das ganze Thema aufmerksam geworden. Weil wenn man sich mit der Zukunft beschäftigt, als junger Mensch schiebt man das immer vor sich her, aber auch wir kommen irgendwann in das gewisse Alter, um in den Ruhestand zu gehen, und wenn man dann auf den Rentenbescheid guckt, das sieht ziemlich traurig aus, und ich bin der Meinung, dass man sich damit beschäftigen sollte, eben passives Einkommen zu generieren, um sich für die Zukunft breit aufstellen zu können.
Also ich glaube, mit dem Gedanken bist du ja auch da zu uns gekommen.
Genau.
Das war, glaube ich, auch der erste Einstieg irgendwie, dass er gesagt hat, ich möchte gerne Geld investieren und möchte gerne fürs Alter in gewisser Art und Weise vorsorgen. Und also es war schon der Gedanke, sich mit dem Thema Investment auch auseinanderzusetzen.
Absolut. Ne? Ich denke, oder ich bin mir bewusst, dass es unterschiedlichste Möglichkeiten gibt, Geld zu investieren. Man spricht ziemlich oft mit Bankberatern, so einmal im Jahr sind ja diese Jahresgespräche. Aber ich stelle mich gerne breit auf und ich beschäftige mich gerne mit Themen und spreche mit Leuten, die unabhängig sind. Und ein guter Freund von mir oder mein bester Freund hat dich empfohlen. Und ich wurde eigentlich hellhörig, als es hieß, ja, der ist unabhängig unterwegs. Der verkauft dir kein Produkt, der verkauft dir keine Marke, sondern der berät dich nach seinem besten Wissen und Gewissen. Und da habe ich gesagt, okay, let's do it, lass uns zusammensetzen. Ich möchte gerne einmal zeigen, wo ich heute stehe, dann so ein bisschen darüber sprechen, wo ich gerne hin möchte, und dann schauen wir, ob wir zusammenkommen oder wie es weitergehen könnte. Und das ist eigentlich so das, was mich gecatcht hat, warum ich den Anreiz hatte, hinzukommen.
Das freut mich natürlich zu hören. Das ist immer schön, wenn man mitbekommt, warum die Leute zu einem kommen. Und Empfehlungskunden sind sowieso unsere liebsten Kunden. Und ich würde auch tatsächlich behaupten, dass das einer der größten Mehrwerte eines unabhängigen Beraters ist.
Absolut.
Und auch jemanden, der, ich sag mal, nicht nur einzelner Produktverkäufer ist, sondern, also es gibt ja auch noch andere Unternehmen, die sowas machen wie wir. Und ich glaube, der Vorteil solcher Unternehmen liegt einfach in dem breiten Blick. Ne? Mhm. Also wir machen ja nicht nur den Baufinanzierungsbereich oder nicht nur Geldanlagen, Versicherung, sondern wir spielen ja alle Themen, also Baufinanzierung, Immobilienmakler und auch den Versicherungsbereich. Und ich bin der Meinung, Finanzen müssen ineinander greifen und das eine gehört zum anderen dazu. Es bringt nichts dafür, wenn ich die beste Geldanlage der Welt vermittle mit, weiß ich nicht, 50% Rendite, ich aber irgendwie mein Einkommen auf unsicheren Beinen habe und die Grundsicherung gar nicht vernünftig geklärt habe. Ne?
Absolut richtig. Und ich bin der Meinung, es geht oft darum, nur einen Impuls zu bekommen. Mhm. Die Arbeit, die muss jeder selber machen. Man muss sich selbst mit dem Thema auseinandersetzen. Es geht um sein eigenes Einkommen, um sein eigenes Vermögen. Man muss die Schritte gehen, aber man braucht im Leben jemanden oder in seinem Umfeld jemanden, der den Weg schon mal gegangen ist, ein Wer. Und um eben zu sagen, okay, jetzt fange ich an und ich nehme mal ein bisschen Geld in die Hand, ich gucke mal, wie das Aktiengeschäft funktioniert. Ich spekuliere mal ein bisschen, ich muss mir bewusst sein, dass das Spielgeld ist, dass ich kann damit Geld verdienen, aber ich kann genauso gut auch das Geld verlieren. Und da alleine so Impulse zu bekommen von jemandem, der das schon mal durchlebt hat, das Ganze auch mal vielleicht ein Verlustgeschäft gemacht hat, aber auch vielleicht erfolgreich war, genau diese Personen braucht man in seinem Umfeld, um ein Stück weiterzukommen.
Ich bin auch fest der Meinung, dass diese, ich sage dazu immer Fuck-up-Stories, also Sachen, die schiefgelaufen sind, ich glaube tatsächlich, dass das sogar den größeren Mehrwert noch bringt, als wenn du nur bei Instagram oder im Social-Media-Bereich immer nach den Rosinen guckst. Also absolut. Die Deals, die super gelaufen sind, na klar, erzählt man da gerne drüber, aber ich glaube tatsächlich, die Dinge, die schiefgelaufen sind, darüber sollte man noch viel mehr reden, weil das ist das, wo die meisten Leute einen Mehrwert draus ziehen können, weil die Fehler, die jemand anders gemacht hat, die muss ich ja nicht selber auch noch
machen. Lernen durch Fehler, das gehört dazu. Ne? Man muss mutig sein, man muss die Verantwortung nehmen, eine Entscheidung bewusst treffen und wenn es die falsche war, dann gibt es halt eine Lösung, um wieder auf die erfolgreiche Seite zu kommen.
Ja.
Aber diesen Schritt, den erstmal zu gehen, ich glaube, da muss man hinkommen, sich den ersten Schritt trauen und der Rest, der entwickelt sich dann.
Du bist ja im Immobilienbereich jetzt quasi gerade an dem Standpunkt, dass du gerade nach, also du hast die Entscheidung getroffen, ich möchte gerne eine Immobilie kaufen. Mhm. Das ist schon soweit passiert bei dir. Jetzt bist du gerade auf der Suche nach einem guten Objekt. Mhm. Wir kommen gerade von einer Objektbesichtigung und haben das gerade durchkalkuliert. Du stehst also gerade kurz davor, eine Immobilie zu kaufen. Jetzt wäre meine Frage, du hast dich dafür entschieden, im Immobilienbereich loszulegen. Mhm. Welche Hindernisse hattest du davor? Also bevor du die Entscheidung für dich getroffen hast, was hat dich davon abgehalten?
Ich glaube, das ist, oder der größte Punkt ist so diese Risikoseite. Ich kaufe ein Haus oder eine Immobilie, eine Wohnung und okay, was könnte passieren? Ich könnte ein Messi in der Wohnung drin haben. Ich habe eine monatliche Belastung, die ich immer der Bank zurückzahlen muss. Was passiert, wenn ich einen Wasserschaden habe? Was passiert, wenn etwas kaputt geht? Ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, ohne oder auf dieses Thema draufschaut, ohne sich damit zu beschäftigen, fallen einem direkt die negativen Sachen ein. Mhm. Wenn man aber Freunde kennt oder Bekannte hat, die schon in diesem Bereich unterwegs sind und sich mit denen unterhält, und dann heißt es, ja, klar, es gibt diese Risiken, die kann man auch nicht wegdiskutieren, damit muss man aber umgehen können. Mhm. Einen Plan dafür haben, was ist denn wenn? Und dann, wenn man sich dann damit beschäftigt, was habe ich dann auf der positiven Seite? Ich habe ein passives Einkommen durch die Mieteinnahmen, ich kann Objekte optimieren, indem ich Lagerflächen zusätzlich vermiete oder einen Garagenstellplatz vermiete. Dann kommt diese positive Seite in die Betrachtung mit rein und dann fängt das Ganze an Spaß zu machen, weil dann gibt es Zahnräder, die man ineinander passen kann und dann fängt das ganze Rad an sich zu drehen. Und ich glaube, das war so der Punkt, aus der negativen Seite einfach mal in das Gespräch gehen. Marc, du hast dir etwas aufgebaut, du bist diesen Weg gegangen, wie war das für dich? Wie hast du diesen Weg beschritten? Welche Herausforderungen hattest du? Und wie ich sehe, es funktioniert. Warum funktioniert es denn? Mhm. Und dann in dem Gespräch mit dir plus diese Erfahrung aus dem Bekanntenkreis war so, okay, das kann funktionieren. Man muss Zeit investieren, man muss Wissen aufbauen, sich damit beschäftigen. Aber vom Grundsatz her, wenn es einen guten Deal gibt, ist es möglich. Und an diesem Punkt stehe ich gerade. Es ist super interessant, es macht unheimlich Spaß, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Leider noch nicht mit dem Erfolg, aber ich bin mir sicher, dass er kommen wird.
Ich merke das immer wieder. Also da gibt es oft Parallelen. Wenn man an dem Punkt ist, finde ich, an dem du jetzt auch gerade bist, wenn man also diese Entscheidung für sich getroffen hat, okay, geil, Immobilien interessiert mich, ich habe Bock darauf. Diese ganzen Vorurteile mit dem Messi und der tropfende Wasserhahn und sowas, hat man für sich insoweit geklärt, dass man eine Lösung dafür in seinem Kopf hat. Wenn man diese Entscheidungsphase hinter sich hat, dann erlebe ich das ganz oft, dass die Leute total euphorisiert sind und sagen, okay, jetzt, wo ist das passende Objekt?
Ja.
Interesse halber, wie viele Objekte prüfst du gerade parallel?
Also ich habe im Moment 14 Stück in der Anfrage. dankenswerterweise habe ich ja von dir ein Excel-Tool zur Verfügung gestellt bekommen, was halt dabei hilft, direkt einen Überblick zu bekommen, macht eine Immobilie Sinn, im Detail geprüft zu werden oder nicht. Und das hilft mir ungemein, einfach im Vorfeld schon mal zu sondieren, Exposés durchlesen. Und dann habe ich aber jetzt im zweiten Schritt gelernt, man muss Besichtigungen machen. Mhm. Man muss hinfahren und sich einen Eindruck von einer Immobilie machen, um sagen zu können, okay, das hat Potenzial oder nee, wie im Exposé schon beschrieben, das macht keinen Sinn. Ich denke, das erste Tool, was man braucht, ist wirklich eine Excel-Übersicht, um mal so ein bisschen mit Zahlen zu spielen. Und dann, das war meine größte Empfehlung, hinfahren, anschauen und sich einfach selbst einen Eindruck von der Immobilie machen.
Absolut. Also bei diesem Prozess jetzt würde ich gerne einmal kurz darauf hinaus, was du oder inwieweit wir dir da Hilfestellung leisten können. Mhm. Nutzt du auch unseren Suchauftrag?
Ja.
Und die Objekte, die du jetzt in der Ankaufsprüfung hast, hast du darüber auch schon vorgefiltert oder wie bist du da vorgegangen?
Vom Grundsatz her, es gibt ja unterschiedlichste Portale, Börsen, Zeitungsannoncen, wie auch immer. Das Suchportal von dir habe ich aktiv. Da gibt es zwei Objekte, die ich interessant finde. Die habe ich im Moment zurückgestellt, weil die so auf Platz 3 waren, was das Interesse anging. Ich habe viel über eBay Kleinanzeigen gesucht, ImmoScout, ImmoWelt, einfach alle Portale, die ich alle paar Tage mal durchforste, wo ich schaue, ob was dabei ist. Dann ziehe ich mir das raus, packe mir das in die Excel-Datei, mache mir einen groben Überblick und wenn ich sage, ja, das könnte sich rechnen. Dann habe ich das erste Objekt zu dir geschickt und gesagt, Marc, guck mal, ich habe das durchgerechnet, das könnte sein, wie sieht's aus? Dann ein kurzes Gespräch drüber geführt, alles klar, Jonas, komm, wir fahren mal dahin. Und die anderen werde ich jetzt so dran gehen, dass ich mir die alle anschauen werde. Ich habe jetzt die erste Erfahrung gesammelt, ich habe mal ein Maklergespräch geführt, ich habe gesehen, wo man darauf achten muss. Die schaue ich mir alle an und erst wenn die im wirklichen zweiten Step super attraktiv sind, wo ich sage, das hat Potenzial, dann würde ich den nächsten Step gehen, auf dich zukommen und sagen, lass uns das mal bitte durchrechnen, um dann in die Detailprüfung wirklich einzusteigen.
Ja, ich muss leider gestehen, das Immobilienthema ist ja jetzt nicht nur mein Job, sondern mir macht das ja im privaten Umfeld auch total Spaß, mich damit zu beschäftigen. Und für mich ist natürlich auch immer so ein kleiner, schmaler Grat, dass ich nicht zu viel mich schon im Vorfeld da reinsteigere. Ich habe in der Vergangenheit oft dann die Situation erlebt, dass mir Leute einfach so einen Link von eBay Kleinanzeigen geschickt haben und ich sage jetzt mal platt gesagt, ey, würdest du das kaufen? Da muss ich sagen, ich bin halt immer noch selber Investor. Ne? Und
absolut.
Wenn so ein Objekt irgendwo online ist und ich rechne mir das durch und ich finde das geil, ja klar, habe ich dann Interesse, es auch zu kaufen. Ne? Also es muss meiner Meinung nach auch dieses Grundverständnis, das muss beim Investor selbst vorhanden sein, weil ich bin nicht der Arzt, der eine Pille dem Patienten quasi aushändigen kann und sagen kann, nimm das und du hast keine Kopfschmerzen mehr. Das ist das, was die Leute oft wollen. Aber ich finde, es macht viel mehr Sinn, so vorzugehen, wie du es jetzt auch an der Stelle tatsächlich ja machst. Du gehst her, du hältst selber Ausschau nach Objekten, du nutzt zwar unseren Suchauftrag zum Beispiel damit, um dir Arbeit abzunehmen, weil wir ja schon einen Teil vorfiltern und sowas. Das ist ja auch gut, aber du machst es genau richtig, du nimmst dann die Daten und kalkulierst für dich, ist das Objekt überhaupt interessant? Und das ist dann auch der Grund, wo ich dann sage, okay, wenn man Vorarbeit reingesteckt hat, schon eine Vorselektion getroffen hat und gesagt hat, das ist ein Objekt, wo ich wirklich Interesse dran habe, dann bin ich auch gerne bereit, mir das gemeinsam anzugucken, Potenziale zu sehen. Und das konkrete Objekt, was du mir da jetzt zur Verfügung gestellt hast, habe ich auch gesagt, das hat Potenzial, finde ich. Also das war ganz interessant, können wir ja gleich vielleicht einmal ein bisschen
sehr gerne
darüber sprechen. Das hatte Potenzial für mich auf den ersten Blick auch, wo ich gesagt habe, da kann man sich näher mit beschäftigen. Und da bin ich dann auch bereit, das mir vor Ort anzuschauen, weil ich finde, so ein Objekt vom Papier und in der Live-Betrachtung hat natürlich immer einen riesen Unterschied. Und auch die Vorgehensweise, Objekte mal live zu besichtigen, finde ich unheimlich wichtig, um auch ein Gefühl für Preise zu bekommen. Weil ein Objektzustand, den der Makler mit einfach oder gehoben deklariert, ist nicht immer der gleiche Standard, sondern es ist ganz normal, dass wenn man Objekte in verschiedenen Lagen besichtigt, dass dort die Badezimmer anders aufgeteilt sind, die Bodenbelege anders sind oder sowas. Und wenn man dann Preise mal öfter gesehen hat und dann aber auch live das Objekt dazu gesehen hat, ich finde, dann fällt es einem auch leichter, ein Gefühl dafür zu kriegen, ist das jetzt ein guter oder ein schlechter Preis. Und das kann man nur über die Live-Besichtigung auch am Ende des Tages erreichen, dass man dieses Gefühl dann auch wirklich dafür bekommt.
Na, absolut. Ich glaube, was mir ungemein geholfen hat, war einfach mal ein Auftaktgespräch zu suchen zu deiner Wirtschaftskanzlei. Einmal zu sagen, das ist mein Status quo, hier stehe ich gerade. Auch mal eine private Bilanz durchzuführen. Wo stehe ich eigentlich im Leben? Kann ich überhaupt mit Geld umgehen? Wie ist mein Verhältnis vom Einkommen zum Sparen hin? Wie viel Schnickschnack-Ausgaben habe ich, weil ich mir ein neues Paar Schuhe kaufen muss oder möchte, wie auch immer, sei dahingestellt. Einmal zu sehen, wo stehe ich, von dir den Input zu bekommen und dann aber zu sagen, weil das war ja meine erste Frage, als wir uns kennengelernt haben, hast du nicht ein Objekt für mich? So, kannst du mir nicht was empfehlen? Ich vertraue dir. Lass uns das zusammen machen. Und da hast du gesagt, Jonas, die Arbeit musst du selber machen.
Wenn es gut wäre, ich hätte ein gutes Objekt, würde ich es halt selber
kaufen. Genau, das war deine Aussage. Und dann war so, okay, so läuft das Geschäft
also. Aber stell dir mal vor, es wäre andersrum. Stell dir mal vor, ich würde sagen, ja, guck mal hier, ich habe das perfekte Objekt. Dann wäre doch die logische erste Frage, wenn es so geil ist, warum kaufst du es denn nicht
selber? Ja, und das ist ja auch das, wie ich jetzt beim Markt gehe. Ne? Man muss sich die Objekte anschauen und für sich Potenziale entdecken, weil ein Makler ist eventuell auch selber Investor. Mhm. Und wenn der für sich einen guten Deal machen kann, dann wird er den ja auch selber machen.
Ja.
Ja, und vielleicht ist er aber auch schon satt und für dieses Jahr durch.
Mhm.
Und dann ist das ist der Deal nach wie vor zu haben.
Ja.
Und deswegen ist meine Empfehlung oder das, so wie ich daran gehe, hinfahren, angucken, für sich selber entscheiden, ja, das könnte was werden. Oder okay, ich fahre mir das nächste angucken.
Ich würde sogar noch mal einen Schritt weiter gehen und sagen, mal angenommen, ich würde sogar diese Dienstleistung anbieten. Man würde mir Geld dafür bezahlen. Hey Marc, ich schicke dir einen Link zu. Sag mir, ob das ein guter oder ein schlechter Deal ist. Mal angenommen, ich würde das so machen. Dann wäre ja die Gefahr immer noch da. Ich würde das vergleichen mit so Lottomillionären. Guck mal, ich habe jetzt hier die perfekte Pille. Ich gebe dir einfach das passende Objekt. Ich gebe dir, hier hast du den Millionengewinn. Du hast das Geld jetzt auf deinem Konto. Was passiert dann? Wenn das falsche Mindset da ist, also ich auch gar nicht weiß, wie die Zahlen zusammenhängen oder wie ich so ein Objekt optimieren kann. Wenn dieses Wissen, dieses Grundlagenwissen nicht existent ist, dann bringt es dir nichts, wenn du im Lotto gewinnst. Oder es bringt dir nichts, wenn ich dir das perfekte Objekt hingebe, weil das, was du hinterher daraus machst und ich bin in dieser Ankaufsphase und so, bin ich an deiner Seite und kann dich bei all diesen Punkten unterstützen und natürlich auch hinterher in der Phase, wenn du das Objekt entwickelst, bin ich als Sparringspartner da. Aber im Alltag musst du am Ende das Objekt bewirtschaften können.
Ich glaube, Thema Sparringspartner ist das Richtige. Dieses gewisse Impulse geben, vielleicht mal die Leitplanke einstellen, in welche Richtung man laufen sollte. Ja. Aber ich bin der Meinung, man muss den Weg selber gehen.
Absolut. Wenn daraus lernt man ja.
Und
auch so eine Excel-Vorlage, finde ich, die ist gut, um ein Gefühl zu bekommen. Aber wichtiger ist, auch am Ende des Tages zu verstehen, warum setzen sich die Zahlen wie zusammen. Und dieses Excel-Tool, was wir da nutzen, hat eine schöne Möglichkeit, mit den Zahlen zu spielen, um gleichzeitig zu sehen, okay, wenn ich da die Miete ein bisschen erhöhe oder da an den Tilgungen ein bisschen was verändere oder da die Modernisierungskosten ein bisschen, wie verändert sich dann das gesamte, die gesamte Betrachtung.
Mhm. Ne?
Und ich glaube, genau das ist der entscheidende Punkt in der Ankaufsprüfung, daraus die Erkenntnisse zu ziehen und zu verstehen, wie so ein Objekt wirtschaftlich zumindest funktioniert.
Mhm. Ne? Und genau das hat mir in der Vergangenheit gefehlt. Ich hatte nicht dieses Tool. Ich habe einen Kaufpreis gesehen für ein Mehrfamilienhaus oder für eine Eigentumswohnung und gesagt, wenn ich das so vergleiche, das ist teuer. Oder auch, das geht aber eigentlich. Ja, aber man muss diese Zusammenhänge verstehen, um am Unterstrich sagen zu können, das rechnet sich oder nicht. Und ich beschreibe das immer ganz gerne mit einem Kochrezept.
Mhm.
Ich brauche ein Kochrezept in der Schublade, was ich rausziehen kann, um sagen zu können, okay, danach kann es funktionieren oder eben nicht.
Mhm.
So, und dieses Rezept, das hat mir gefehlt. Das habe ich jetzt in der Hand und jetzt arbeite ich gerade daran, bis ich ein Objekt finde, was passen kann, was passen wird, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Und ich bin gerade so, wenn ich auf die letzten Monate gucke, so ein Wissensaufbau in der hungrigen Phase.
Ja.
Natürlich kribbelt es mit den Fingernägeln, weil ich gerne den nächsten Schritt gehen möchte. Aber das, was ich jetzt schon an Erfahrung sammeln musste oder auch durfte, ist, es braucht Zeit.
Absolut.
Zeit, Geduld und Ausdauer. Und dann irgendwann werden wir hier vielleicht hoffentlich zusammen sitzen und sagen, ja, das ist jetzt ein guter Deal und wir gehen ins Finale.
Da bin ich fest von überzeugt, dass das so sein wird, ganz sicher sogar. Nur es bringt nichts und klar, man könnte jetzt sagen, also wir verdienen an der Stelle jetzt ja unser Geld, wenn wir die Baufinanzierung vermitteln. Mhm. Ne? Man könnte ja jetzt auch sagen, okay, dann habe ich ja auch ein großes Interesse daran, dir das Objekt irgendwie gut zu reden oder sowas. Mhm. Aber ich finde, genau das Gegenteil ist ja der Fall, weil wenn wir jetzt den ersten Deal, der bei dir sitzen muss, damit die Bank dich auch für die nächsten Deals ernst nimmt und wir dann auch noch weitere Objekte dazu kaufen können, ist es ja gar nicht so unwichtig, dass der erste Deal ein guter Deal auch wirklich
absolut
ist. Ne? So, wenn wir dir jetzt also die erste Finanzierung stemmen würden, und das ist aufgrund deines beruflichen Einkommens vielleicht sogar möglich, also ne, dass sogar das Einkommen halt schon dazu ausreichend ist, um die Bonität bei der Bank darzustellen. Aber spätestens bei dem zweiten oder dritten Objekt sagt dann die Bank irgendwann Stopp und sagt, hey, deine Haushaltsrechnung passt nicht. Und genau aus dem Grund ist es wichtig, auch mal als Berater dem Kunden gegenüber zu sagen, das passt jetzt nicht mit der Immobilie. Ja. Und also vielleicht willst du mal deine Learnings aus dem Besichtigungstermin, den wir gerade gemeinsam hatten, vielleicht willst du mal ein bisschen darstellen, was hast du jetzt für dich daraus mitgenommen? Also von der Besichtigung bis hin, wir haben gerade über die Finanzierung gesprochen, was sind so deine Learnings aus diesem Termin heute?
Vielleicht zwei Sätze vorweg. Ich habe das Objekt gefunden, durch das Kochrezept gejagt und gesehen, oh, das könnte was werden. Mhm. Ich bin hingefahren, habe ja den ersten Besichtigungstermin durchgeführt und habe gesagt, okay, das hat Potenzial. Die das vorgestellt, die sagt so, ja Jonas, das könnte was werden, aber Gewerbeeinheit müssen wir schauen, ist immer so eine, könnte eine Herausforderung werden. Ich war nach diesem Gespräch ungefähr 2 Wochen schwanger mit dem Gedanken, habe ein bisschen zu Hause getüftelt und am Kochrezept geschraubt, dass es pessimistisch gerechnet noch gut dasteht. Wir sind jetzt 3 Stunden nach dem Besichtigungstermin. Ich war in einem kurzen Loch, weil ich enttäuscht war.
Hab ich gemerkt, ja.
Das ganze Konzept hat nicht gepasst am Ende des Tages, weil die Gewerbeeinheit einen deutlich zu großen Anteil an der Gesamtwohnfläche oder an der Gesamtfläche hatte. Mhm. Das ist das größte Learning eigentlich jetzt so für die zukünftigen Objekte, weil es auch mein erstes ist, zu schauen, dass der Gewerbeanteil so gering wie möglich ist oder am besten keinen Gewerbeanteil hat. Mhm. Das ist so mein Learning daraus. Und dann auch nochmal in diesem zweiten Step, selbst wenn eine Immobilie erstmal schön aussieht und sich auch rechnet durch geringe Investitionen, die man vielleicht tätigen muss, dieses Gewerbethema hat so eine große Gewichtung, wenn es um die Finanzierung geht, dass das einem den Boden unter den Füßen wegreißen kann, wenn das Ding nicht fliegt. In diesem Fall stand jetzt die Gewerbeeinheit leer. Das heißt, wenn ich zu dir gesagt hätte, Marc, bitte, ich sehe da Potenzial, das Potenzial siehst du ja auch nach wie vor.
Definitiv.
Aber dieser Risikofaktor ist zu groß und deswegen nehmen wir Abstand davon. Mhm. Und wenn ich dich jetzt gebeten hätte, bitte lass uns das so rechnen oder so die Finanzierung so aufstellen, dass das Ding durchgeht und wird es einfach nur das durchgenickt. Das hätten wir mit Sicherheit hinbekommen, davon bin ich überzeugt.
Hätten wir.
Aber ich wäre hier rausgegangen und hätte wahrscheinlich Bauchschmerzen gehabt, weil direkt diese Gewerbeeinheit hätte vermietet werden müssen.
Ja.
Und deswegen war ich so ein bisschen geknickt, ne, weil sich das Ganze komplette nicht gerechnet hat.
Klar, du hast dich drauf gefreut.
Ne? Klar, es wäre mein erster Deal gewesen. Wenn ich nicht enttäuscht wäre, dann würde irgendwas falsch laufen. Aber ich muss sagen, das, was ich heute wieder gelernt habe durch die Besichtigung, durch die Detailprüfung dann im Nachhinein, Gold wert. Ich gehe jetzt wieder ganz anders in den Markt rein, ganz anders bei der Exposé-Betrachtung vor. Und ich bin mir sicher, dass ich so die Leitplanken ein Stück weiter nach innen gesetzt habe, sodass ich immer mehr Richtung Zielgerade komme.
Ja, du hast dein Dealradar geschärft, ne?
Ja.
Durch diese Erkenntnisse, die wir jetzt daraus gezogen haben. Vielleicht kurz zur Erklärung aus Baufinanzierungssicht, weil Gewerbe ist nicht grundsätzlich schlecht, aber, und das ist der Punkt, wenn es das erste Investment ist, wird das natürlich wenn der Gewerbeanteil etwas höher ist, von den Banken immer etwas kritischer beäugt. Ne? Das heißt, die gucken natürlich, dass der Gewerbeanteil nicht zu hoch sein sollte, weil Gewerbe immer so ein gewisses Risiko mit sich bringt. Das sind ja in der Regel spezielle Nutzungskonzepte. Also ich mache mal ein Beispiel, eine Lagerhalle, da könntest du jetzt keine Wohnung draus so schnell machen, sondern da ist ja viel finanzieller Aufwand mit verbunden. Und ich finde, und das sieht man auch anhand der Haushaltsrechnung, Rechnung bei der Bank. Es ist wichtig, dass wenn du dein Objekt nicht immer voll vermietet hast, dass du trotzdem nicht direkt aus eigenem Portemonnaie Geld dazusteuern musst. Und dadurch, dass jetzt in dem Objekt der Gewerbeanteil so hoch besetzt war prozentual, war halt das Risiko, wenn die Gewerbeeinheit mal leer steht, kann sich das Objekt aus den Mieteinnahmen, die aus der Wohnung entstehen, kann sich das dann noch rechnen. Und da haben wir dann festgestellt, okay, wenn der Gewerbeanteil vermietet ist, dann passt das Objekt, dann ist es auch super interessant und es gibt Entwicklungspotenzial und wir können damit Geld verdienen. Es steht die Gewerbeeinheit aber leer, dann reichen die Mieteinnahmen der Wohnimmobilien nicht aus, um die Darlehensrate der Bank zu bedienen. Ja. Und das ist natürlich ein Risiko, was man eingehen kann. Und das heißt auch nicht, dass das Objekt schlecht ist. Aber für den ersten Deal, der dafür notwendig ist, den Grundstein zu legen, um weitere Deals kaufen zu können, wäre es jetzt vielleicht an der Stelle nicht der passende Deal gewesen einfach.
Ich glaube, es gibt drei Learnings. Learning 1 ist das Thema Gewerbe, dass der Anteil so gering wie möglich sein sollte oder gar kein für den Beginn. Learning 2 ist pro Wohneinheit einen Überschuss von knapp 100 Euro im Monat zu haben, sodass man halt immer im Positiven bleibt, selbst wenn immer eine Wohnung stehen bleibt. Das ist das, worauf ich noch größeren Augenmerk legen werde. Und dann das Thema Umkreis. Weil meine zweite Frage war ja an dich, du bist ja weiter. Und wäre das nicht ein Deal für dich? Ich meine, der Kuchen ist groß genug. Wenn ich einen Deal nicht machen kann und du ihn im Gegenzug dafür durchziehen könntest, würde mich das total freuen. Da war aber deine direkte Aussage, nee, das ist nicht mein Radius. Weil zwischen Hagen und Lüdenscheid, durch die Brückensituation, passt nicht rein. Und auch das ist etwas, was man, glaube ich, nicht außer Acht lassen darf. Weil es gibt einmal die finanzielle Bindung, dann aber auch ein Stück weit die emotionale oder die private Verbindung zu einem Objekt, was man kaufen wird, wenn es darum geht, dass eben ein risikovoll eintrifft, der Wasserhahn tropft, die Flurbeleuchtung ist kaputt, da muss man hinfahren, sich das anschauen, drum kümmern. So, wenn man dann immer die halbe Stunde, 45 Minuten Fahrzeit auf sich nehmen muss für jede Kleinigkeit, kommt das nicht in Betracht, sodass ich sagen würde, dass die drei Bausteine aus dem heutigen Tag unterm Strich meine Learnings sind.
Ja, das stimmt, also gar nicht so verkehrt. Also aus meiner Investorenbrille jetzt mal gesprochen, warum konzentriere ich für mich meinen Bestand hier regional? Weil ich kenne auch beim Stammtisch andere Investoren, die wirklich irgendwie bundesweit auch Immobilien haben, kann auch funktionieren. Ich für mich habe halt festgestellt, dass ich in meinem Bestandswachstum irgendwann mal schneller gewachsen bin als meine Infrastruktur dahinter. Und ich hatte dann tatsächlich so eine Phase, da habe ich mehrere Objekte in einem Jahr dazugekauft und habe gemerkt, dass meine Infrastruktur nicht schnell genug gewachsen ist. Und dann habe ich auf einmal vor dem Problem gestanden, mehrere Leerstände, dann musste saniert werden. So, und dann, ich sage jetzt mal, wenn man dann nicht die Möglichkeit hat, das zu handeln, dann kann einem das auch ganz schnell das Genick brechen.
Absolut.
Und viele suggerieren immer, dass Immobilieninvestments komplett passiv laufen und man da ja gar nicht so viel mit zu tun hat. Und das finde ich tatsächlich, das ist ein Irrglaube. Es ist schon so, dass Immobilien Arbeit verursachen. Es ist eine andere Art und Weise der Arbeit. Das stimmt schon. Aber trotzdem, wenn man Immobilien hat und die auch dauerhaft bewirtschaftet, dann ist das mit Zeitaufwand verbunden. Ja. Und dafür habe ich einfach meine Infrastruktur hier geschaffen mit meinem eigenen Handwerkern, eigenes Netzwerk, was ich hier vor Ort habe. Hier kann ich alles entspannt handeln, so dass es mich nicht von meinem Tagesgeschäft auch abhält. Und dementsprechend, das ist der Grund, warum ich gesagt habe, da kommt Lüdenscheid für mich nicht in Frage, weil es einfach eine zu lange Wegstrecke ist.
Und genau das sehe ich auch. Ich bin voll berufstätig. Ich habe eine gewisse Verantwortung und ich liebe meinen Job. Und ich möchte meinen Job nur, weil ich eine Immobilie kaufe oder ein Objekt kaufe, nicht vernachlässigen. Das kann ich mir auf der einen Seite nicht erlauben, auf der anderen Seite möchte ich das nicht. Wenn ich aber jetzt in mein privaten Umfeld schaue, und da muss ich dir recht geben, eine Immobilie, die verursacht Arbeit. Mal mehr, mal weniger. Aber man muss halt in der Lage sein, das handeln zu können. Und man muss sich dessen bewusst sein, dass wenn man diesen Schritt macht, dass man eben eine Verbindlichkeit eingeht, auf der finanziellen Seite, aber eben auch auf der Verpflichtungsseite.
Absolut, absolut. Und das, also cool, dass wir da jetzt so offen drüber sprechen konnten. Das war der Grund, warum ich dich gerade gefragt habe, hast du Lust, dass wir mal eben eine Podcast-Folge aufnehmen? Weil in unserem Gespräch sind so viele Dinge dabei gewesen, wo ich gedacht habe, boah, da können die Leute da draußen so viel für sich selber auch mitnehmen, weil du auch sehr analytisch an die Sache dran gehst. Und ich finde auch das, was du jetzt als Learning so da für dich festgehalten hast, das war keine Zeitverschwendung heute.
Nein, absolut nicht.
Das war nur Zahlung will. Das war ein Invest für die Zukunft. Ja, na klar, das darf auch. Was sich ja mit dem Objekt beschäftigt. Am Ende des Tages darf man aber nie vergessen, wir treffen hier keine emotionale Entscheidung, absolut, weil das ist nicht das selbstgenutzte Einfamilienhaus, wo ich meinen Weihnachtsbaum stehen habe und wo ich auf der Terrasse mit meinen Freunden grille, sondern wir machen hier ein Geschäft. Wir machen hier Business. Hm. Und am Ende des Tages muss dabei eine positive Rendite für einen rumkommen, weil ansonsten ist es eine Liebhaberei und damit verdienen wir kein Geld.
Absolut.
Ja, sag ruhig. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, dadurch, dass man natürlich Zeit mit einem Objekt oder Zeit in ein Objekt oder in eine Ankaufsprüfung investiert und man gerne Erfolg hat.
Ja, natürlich.
Wenn man spielt, um zu gewinnen, dann ist natürlich eine Absage oder unterm Strich das Resultat, ey, das war heute nichts, das tut natürlich im ersten Moment weh. Aber jetzt, wenn ich die Beratung nicht gehabt hätte oder mit dir das durchgegangen wäre, wer weiß, in welche Richtung ich gelaufen wäre, weil ich so auf diese Potenziale fokussiert war, dass ich gesagt hätte, komm, let's do it und wir schaffen das irgendwie und mir dann aber eben in Zukunft den Weg verbaut hätte.
Wenn wir jetzt einfach blind finanziert hätten, hätten wir es hingekriegt. So, und dann wäre das nächste spannende Objekt gewesen. Dann hätte ich dir vielleicht sagen müssen, ey, du, sorry, du musst jetzt erstmal ein paar Jahre warten.
Und ich glaube, diese Denkweise, die braucht man, dass man sagt, okay, das ist eine Immobilie, damit möchte man Geld verdienen, die muss wirtschaften, aber die soll positiv wirtschaften. Und deswegen ist es wichtig, diesen Abstand zu haben und jemanden dabei zu haben, der sagt, das ist ein guter Deal, den machen wir, guck mal, das rechnet sich, selbst wenn wir pessimistisch unterwegs sind, oder das nächste kommt bestimmt, aber heute nicht.
Ja, absolut. Und ich finde, deshalb war es mir auch wichtig, das nochmal zu betonen, dass wir auch konkret sagen, warum wir etwas nicht empfehlen würden zu kaufen. Mhm. Ne? Weil ich habe mehr davon und jetzt fragen sich die Leute da draußen, vielleicht gibt es auch ein paar Beraterkollegen, die zuhören, ja, warum finanzierst du das denn nicht? Du verdienst doch Geld damit. Langfristig habe ich mehr davon, wenn ich dir jetzt einmal sage, mach das nicht, wir aber dann zukünftig gute Objekte miteinander finanzieren können und ich weiß, du kannst 10, 20 Objekte kaufen. Also langfristig habe auch ich als Unternehmer ja mehr davon, wenn ich es schaffe, dich erfolgreich zu machen in dem Bereich und jetzt nicht nur diesen einen Deal mitnehmen zu wollen, weil ich da jetzt mein Geld mit verdiene an der Stelle. Ja. Also ich würde gerne noch mal einmal kurz zusammenfassen, so ein bisschen Eigenwerbung an der Stelle. Wir unterstützen dich bei der Suche des Objekts. Mhm. Wir haben die Excel-Tabelle, mit der wir dich dabei unterstützt haben, herauszufinden, ob ein Deal gut oder schlecht ist. Wir haben die Finanzierung, wo wir dich bei unterstützen. Im Vorfeld natürlich auch den Bereich Finanzierungszertifikat. Wenn der Makler sowas einfordert, sowas kriegst du natürlich auch bei uns. Und dann geht es im Prinzip um die komplette Ablaufplanung, dich da auch zu begleiten zum Notar. Also wenn wir jetzt den Deal eingetütet hätten heute, dann hätten wir dich auch dabei begleitet, die richtigen Klauseln in den Notarvertrag mit einzuarbeiten. Da könntest du ja auch von unseren Erfahrungen profitieren und dann halt bis hinten hin zur Übergabe. Also da sehe ich mich auch, das ist auch unsere Aufgabe, so als Sparringspartner den Kunden dabei zu begleiten, konkret ihm zu helfen und auch mal leider ihm zu sagen, hey, da bist du gerade auf dem falschen Weg, komm mal lieber wieder zurück, lass uns mal in eine andere Richtung laufen. Auch wenn es im ersten Moment wehtut. Ne?
Ja, absolut. Nee, ich sehe es genauso. Ich sehe es, ich glaube, du hast das gut auf den Punkt gebracht und ich bin am Schwärmen von der Kanzlei und in meinem Umfeld, dann verdrehen sich schon die Augen, wenn ich wieder anfange. Aber es ist ein Sparringspartner und ich glaube, den braucht man, egal ob man im Sport Gas geben möchte, im Beruf, im Studium, man braucht einen Wehr, jemanden, der das schon mal gemacht hat, um dann so ein bisschen die Leitplanken festzusetzen, Impulse zu bekommen und dann aber selber loslaufen zu können.
Absolut.
Und nur wenn man eine Frage hat, dann sagen zu können, immer zu, lass uns mal kurz zusammensetzen, lass uns vielleicht mal kurz telefonieren, wie sieht das und das aus, alles klar, neue Ausrichtung, der Kompass stimmt wieder und es geht weiter.
Absolut.
Und ich glaube, dass deswegen sind wir, meine bessere Hälfte und ich auch so glücklich hier, das erste Gespräch gehabt zu haben, weil wir jetzt die Leitplanken kennen, in denen wir uns bewegen können. Wir haben einen Kompass an der Hand und jetzt geht es darum, dass wir den Weg selber gehen. Und dann zwischendurch kommen immer mal wieder Impulse, so ein Soll-Ist-Abgleich, wo stehen wir heute? Okay, in die Richtung kann es weitergehen.
Das hast du wirklich schön gesagt, da freue ich mich sehr drüber. Danke.
Und das kam spontan.
Das war wirklich gut, dankeschön. Nein, wow, Gänsehaut. Geil, freue ich mich, danke. Ich hätte noch eine Frage, weil ich weiß, dass du ja auch gerne liest und sowas. Stell dir mal vor, du hättest die Möglichkeit, jemanden ein einziges Buch zu empfehlen. Welches wäre das Buch, was dich bisher in deinem Leben am meisten weitergebracht hat?
Ich glaube, Na, das, du hast es auf eins limitiert, deswegen ist es gerade schwierig, das nochmal wirklich einzudämmen. Aber im Kopf habe ich Safari des Lebens
okay.
von John Strzelecki, weil es darum geht, eben sich mit sich selber zu beschäftigen
ja.
und genau einmal zu schauen, wo stehe ich heute. Und da geht es genau um dieses Thema, ich setze mir ein Ziel und ich stelle mich die Frage, wie komme ich dahin, sondern wer hat das schon mal gemacht?
Das hast du gerade auch mehrmals ja. gesagt. Also das scheint dich wirklich...
Ja, weil wenn ich so zurückblicke auf meinen bisherigen Werdegang, ich hatte Mentoren an meiner Seite in den verschiedenen Lebensabschnitten, die diesen Weg schon mal gegangen sind oder jemanden kannten, der den gegangen sind. Und die haben immer wieder den Kompass ausgerichtet, private Natur oder beruflich, und haben mir eben den Weg gezeigt. Mein Ziel stand immer so fest oder ich hatte immer mein Ziel vor Augen. Das ist nicht in Stein gemeißelt, weil ich bin auch der Meinung, dass das Leben passieren muss. Mhm. Wenn man sich zu sehr fokussiert auf eine Sache und es nichts wird, wie mit diesem Haus heute, dann geht man frustriert nach Hause. Das kann sich auch noch verschieben. Mhm. Aber man braucht immer wieder Leute, divers in einem Leben, die einen auf diesem Weg begleiten. Und ich glaube, dann gibt es auch keine Hindernisse. Dann werden die Hindernisse zur Herausforderung und dann heißt es Ärmel hochkrempeln und schaffen.
Geil, ey. Das ist voll die motivierende Folge. Finde ich total geil. Okay,
darf ich noch ein
Buch? Ja, sicher. Zwei Bücher noch raus.
Und dann, was mich fasziniert hat, war von Bodo Schäfer, Der Weg in die finanzielle Freiheit. Das hast du mir empfohlen und ich habe es gelesen. Und für jüngere Leute, Die gerade ins Berufsleben einsteigen, ist das Buch, was man lesen muss. Weil genau da geht es darum, mit Geld umzugehen. Was bedeutet Geld überhaupt? Keiner will sich damit beschäftigen, aber es spielt so eine große Rolle in unserem Leben. Und dadurch, dass ich jetzt schon ein bisschen weiter bin in meinem Werdegang und schon einiges durchlebt habe, bin ich der Meinung, dass nicht alles auf mich zutrifft, aber dieses Bewusstsein nochmal durch dieses Buch aufzufrischen, war Gold wert.
Cool. Und das Dritte?
Ah, die Gesetze der Gewinner.
Ja.
Da habe ich an Silvester ein Kapitel raus vorgelesen, da ging es um Dankbarkeit und Bewusstsein. Mhm. Und diese drei Bücher sind im Moment in meinem Leben, wo ich sage, egal wen ich treffe, gestern Abend habe ich noch gesagt, ich bringe dir das morgen mit. Die muss man gelesen haben.
Geil. Okay, auch wenn es mehr als ein Buch war.
Ja, Entschuldigung.
Das waren gute Tipps, finde ich richtig gut. Und ich muss auch gestehen, das erste Buch, was du genannt hast, das schreibe ich mir gleich mal eben auf, weil das kenne ich noch gar nicht.
Das bringe ich dir mit.
Cool. Also die Bodo Schäfer-Dinger kenne ich auf jeden Fall. Das sind ja so die, bekannte Bücher auch, wenn es ums Thema Persönlichkeitsentwicklung geht. Aber das erste kann ich noch nicht. Mhm. Und das scheint dich ja wirklich geprägt zu haben, weil die ersten, also du hast das öfter wiederholt mit dem Wer. Das fand ich interessant. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Und danke auf jeden Fall für diesen Einblick,
dass du
die Zuhörer daran teilhaben lassen hast. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bald hier sitzen und das nächste Mehrfamilienhaus finden werden, was deinen Ansprüchen dann auch gerecht wird und wo wir dann was machen. Und ja, bis dahin würde ich sagen, viel Erfolg, und wenn wir dann das nächste Haus gefunden haben, vielleicht willst du dann noch mal ein bisschen was erzählen.
Sehr gerne, jederzeit wieder. Vielen Dank für das spontane Interview.
Gerne, dann bis bald. Ciao.
Ciao.